Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, im Rahmen unserer Reihe Herzensgeschichte begleiten wir den jungen Arzt und Familienvater Christian, der als Kardiologe zum Überleben selbst dringend ein Spenderherz brauchte. Seit Mai 2025 stand er auf der Transplantationsliste. Anfangsjahr 2026 erhielt er ein neues Organ. Seitdem geht es ihm mit dem neuen, gesunden Herz hervorragend. In dieser Folge möchte ich mich aber mit der Frage befassen, wie eine Herzerkrankung mit der Psyche korreliert, aber auch, wie sie auf das Körpervertrauen, die Beziehungen, kurz, wie sich Herzerkrankungen auf das Alltagsleben der Betroffenen, aber auch des Umfeldes auswirken. Dazu bin ich bei Dr. Joram Ronel zu Besuch. Dr. Ronel ist in der Klinik Barmelweit entsprechend Chefarzt und Leiter der psychosomatischen Medizin und Psychotherapie. Herr Ronel, eigentlich ist ja das Herz nichts anderes als ein medizinisch gesehen Muskel, der Blut pumpt, aber mit existenzieller Bedeutung auf der einen Seite, und trotzdem hat dieses Organ über seine Funktion hinaus eine starke emotionale Bedeutung. Was macht für Sie jetzt als Psychiater das Herz zu einem besonderen Organ?
Also eine sehr gute Anfangsfrage, die mich schon tatsächlich auch lange beschäftigt hat. Weil das ist wunderbar gesagt, das ist ein Hohlmuskel. Der transportiert Blut, und da gibt es noch irgendwelche elektrischen Funktionen, elektrophysiologischen Funktionen. Da wird repolarisiert und depolarisiert, und das Ganze klingt ein bisschen trocken. Gleichzeitig, wenn wir nicht nur in die Medizingeschichte, sondern in die Geschichte überhaupt schauen, dann gibt es seit der Antiken eigentlich immer wieder, und zwar richtig über alle Kulturen und über alle Zeiten hinweg, spielt das Herz eine sehr, sehr spezielle und sehr symbolische Rolle. Und da gibt es etliche Beispiele, von der Bibel angefangen, Richard Löwenherz, also die Stärke. Man kann das Ganze wirklich auch über diese rein europäische Perspektive hinaus auch noch weiter anschauen, wo man in ganz anderen Kulturen ebenfalls die Stärke und gleichzeitig die Verletzlichkeit des Herzens anschaut. Und es gibt wunderbare Liebesgedichte über den Herzschmerz, und es gibt
Das gebrochene Herz
und alles, also sozusagen die ganze, wie wären Liebesbeziehungen ohne das Symbol des Herzens heute zu verstehen? Überhaupt gar nicht. Mhm. Und das ist schon sehr speziell und sehr besonders, wenn wir irgendwie, okay, es ist ein spezieller Muskel, aber wenn wir irgendeinen anderen Muskel im Körper mal nehmen, und dann würden wir überhaupt nicht auf diese Idee kommen, dass diese Symbolik überhaupt eine Rolle spielt. Und das Herz als Liebeszentrum, als Gefühlszentrum, als Schmerz, der irgendwie, was auch ein psychosomatisches Thema ist, Schmerz ist ja nicht nur ein körperliches, es ist auch ein emotionales Thema, als Stärke, das ist schon sehr, sehr faszinierend.
Und verändert diese metaphysische Definition des Herzens auch Menschen, die an Herzkrankheiten jetzt leiden?
Ich denke schon, weil, wie gesagt, also wenn ich eine Verletzung am, weiß ich nicht, an irgendeiner Armmuskulatur hätte, dann okay, ich habe ein Problem und ich muss Physiotherapie machen. Und das ist jetzt nicht falsch zu verstehen. Also natürlich will ich nicht sagen, dass das triviale Probleme sind, wenn der Herzmuskel erkrankt ist. Aber man kann sehr viel machen. Und man könnte so sagen auch, dass man auch den Herzmuskel relativ gut behandeln kann. Und trotzdem, wie Sie sagen, das Metaphysische macht was anderes. Es ist nicht das Gleiche. Also wenn mein Herz betroffen ist, dann ist wirklich das Zentrum, man sagt, meines Ichs, also des Selbst, wirklich in einer Form betroffen, die eben alle diese Veränderungen auch hervorruft, mit der wir auch aus der Perspektive der Patientinnen und Patienten, aber auch des Umfelds zu tun haben.
Kann man dann sagen, dass grundsätzlich Herzerkrankungen häufig auch psychische Folgen haben, mehr als bei anderen Diagnosen?
Also ich denke, das ist so. Trotz guter Behandelbarkeit, und unser Hauptthema ist ja der Christian, und er ist gut behandelt worden. Und das Herz funktioniert wieder. Aber ich denke, das spielt eine große Rolle, weil es symbolisch sowas von besetzt ist. Mhm. Und natürlich ist es auch physiologisch eine klare Bedrohlichkeit, die dahinter steht. Aber ich glaube, es kommt eben diese symbolische Bedrohung hinzu. Und das Herz als Organ, was wirklich wie das Zentrum des Menschlichen eigentlich ist, kann man sich gut vorstellen, macht etwas anderes, als auch wenn ich jetzt ein Nierenproblem, sagen wir mal, haben, was genauso gefährlich sein könnte.
Wie ist Ihre Erfahrung als Psychiater? Was passiert mit Menschen psychisch, die ihrem Herzen nicht mehr richtig vertrauen können?
Aber das ist schon, in der Frage steckt schon die Antwort. Also ich glaube, das Vertrauen, das ist sowas Zentrales. Also dass wir uns konfrontieren müssen mit der Bedrohung der Unversehrtheit. Also dass wenn die Unversehrtheit des Körpers plötzlich so bewusst wird, dann ist das etwas, was eigentlich alles verändert. Und dass das, was uns selbstverständlich vorkommt, dass das etwas Hochbedrohliches wird. Es gibt ja, wir arbeiten ja hier viel auch mit Menschen, die so körpertherapeutisch arbeiten, und ich bin jetzt ein bisschen mit einem Augenzwinkern, dann üben wir mit vielen Patienten, und Patienten sagen, ja, ihr müsst mal euren Körper spüren und wie wichtig das ist und den Körper. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, wir sind ganz zufrieden, wenn wir den Körper nicht spüren. Mhm. Und wir müssen ihn nicht die ganze Zeit spüren, sondern wir verlassen uns drauf, dass er spürt. Und dieses, ich meine das jetzt wirklich sehr mit einem Augenzwinkern, dieses jetzt fühlt doch mal hinein und so, und wie ist der Körper, wie wunderbar, ist eigentlich was nicht so Normales. Ja, normalerweise sind wir zufrieden, wenn wir den Körper nicht spüren. Und diese Konfrontation, dass wir plötzlich uns auseinandersetzen müssen mit, also was uns so selbstverständlich vorkam, wir verlassen uns auf das Funktionieren unseres Körpers, wird in Frage gestellt, und das kann so wirklich wie ein slippery slope, also da alles fängt an runterzufallen von den Gewissheiten, die wir haben, und es geht plötzlich um sowas wie Identität.
Ich habe das Gefühl, das Herz ist das einzige Organ, das man auch spürt. Also ich habe Herzklopfen. Ja, oder wenn ich jetzt eine Herzinsuffizienz habe, dann spüre ich in mich hinein und nicht die Leber spüre ich nicht, oder vielleicht schon, aber nicht in dem Ausmaß wie das Herz.
Das ist ja und nein, würde ich sagen. Ich glaube, wenn wir Seitenstechen haben, dann kann man das physiologisch auch wahrscheinlich gut erklären mit irgendwelchen Durchblutungsveränderungen. Und nehmen wir mal das banale Seitenstechen. Dann wahrscheinlich werden wir, okay, wir haben Seitenstechen, was gibt's jetzt heute noch zum Abendessen? Das ist etwas, was uns dann mehr beschäftigen wird. Und das Herz, ja, ich glaube, dass wenn wir etwas dahin projizieren, wo das Herz ist. Oft ist es ja ein ganz harmloses Geschehen, was vielleicht mit einer Brustmuskulatur zu tun hat, die irgendwie angespannt ist. Dann löst es in uns etwas aus, was meistens mit sehr viel Angst zu tun hat. Und natürlich jetzt, wir reden über Herzinsuffizienz, haben Sie gesagt, das ist natürlich eine massive Veränderung schon. Aber ja, auch im kurzen Gespräch mit Christian, er hat auch eine Fähigkeit gehabt, die Dinge nicht wahrzunehmen, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Man kann auch Sachen verdrängen, verleugnen. Also ich glaube, ja, einerseits, man spürt das Herz, aber wenn man es spürt oder wenn man sich das sozusagen zutraut zu spüren, würde ich fast sagen, dann hat das sehr, sehr viele Konsequenzen eben auf diese psychische Situation auch.
Ist die Diagnose, ein krankes Herz zu haben, aufgrund Ihrer Erfahrung, etwas Bedrohlicheres als eine Diagnose Krebs zu haben?
Ich glaube, ich würde mich scheuen, jetzt da eine Hierarchie oder eine so Wertigkeit da reinzutun. Ich glaube, dass es unterschiedlich ist. Ich glaube, die Bedrohlichkeit kann, glaube ich, sehr vergleichbar sein. Also das ist ja eben auch eine Bedrohlichkeit, die wirklich auch mit dem Lebensende zu tun haben könnte. Und also wir sind ja gesellschaftlich ist das Thema Sterben und Tod etwas, womit wir nicht gut uns beschäftigen wollen können. Es ist etwas gesellschaftlich Stigmatisiertes, Tabuisiertes, wenn man so möchte. Und durch die Diagnose Krebs werden wir da hingestoßen, ob wir wollen oder nicht. Ich glaube, es ist nochmal anders, als auch durch die sozusagen Bedrohlichkeit einer Herzerkrankung. Unüberlegt, aber so spontan denke ich, dass Krebs manchmal etwas mit mehr Schuldgefühlen vielleicht auslöst, was gesellschaftlich jetzt, also was wissenschaftlich überhaupt nicht erwiesen ist. Also du hast schlecht gelebt, du hast irgendwie, weiß ich nicht, dich nicht genug geachtet auf dich. Das kann deswegen der Krebs. Und das ist so eine Abwehr von Aushalten von Emotionalität. Mhm. Das gibt's aber auch bei Herzerkrankungen. Ja, warum hast du so viel geraucht? Und ich denke, diese
Wieso
Themen,
hast du Übergewicht? Oder
warum
was
hast du Übergewicht? Und warum bist du nicht jeden Tag 30 Minuten auf dem Fahrrad gesessen? Und das ist ja eine Abwehr der Gesellschaft, wenn man so möchte, das Schreckliche auszuhalten. Dann gibt es diese Schuldzuweisung, es ist dann leichter, damit umzugehen. Also ich würde vorsichtig sein, das eine gegen das andere zu spielen. Nur anders, glaube ich. Aber vielleicht ganz richtig, dass man diese beiden Themen zusammen denkt.
Mhm. Ja. Eine Diagnose löst in der Regel auch Angst aus, ja, bei eigentlich jedem Betroffenen. Gibt es jetzt aufgrund auch Ihrer Erfahrung, gibt es eine Angstspirale, gerade bei Herzerkrankungen, die dann plötzlich dazu führt, dass man seinem Körper nichts mehr zutraut? Ich habe Angst davor, Treppen zu steigen. Ich habe Angst davor, mich speziellen jetzt körperlichen Situationen auszusetzen, weil ja dann vielleicht mein Herz nicht mitmacht.
Richtig. Also es ist ein Phänomen, das wir sehr oft kennen. Das ist auch ein Teil der Behandlungsstrategie, dass wir sagen, wir müssen euch dahin begleiten, dass ihr seht, ihr könnt viel mehr, als ihr denkt. Aber es ist verständlich. Also es ist verständlich, weil es so ein hoch emotional besetztes Organ ist, dass man Angst hat, dass man Sorge hat, das kommt wieder. Und wir haben sehr viele Fälle, wo wir genau da ansetzen müssen, dass die eigentlich in Anführungsstrichen repariert sind, dass sie dort die Behandlung gut überstanden haben, aber dass das Leben nicht zurückkommt. Der Alltag ist etwas, was hochbedrohlich ist. Und das geht weiter als das Treppensteigen. Das geht um die körperliche Belastbarkeit, aber es geht auch um Identitätsfragen. Was bin ich überhaupt? Und das ist nicht so bewusst oft. Also was bin ich denn noch wert als Mensch mit einem kranken Herz? Kann ich denn noch leisten? Bin ich noch ich? Bin ich jemand, der sich zutraut, männlich zu sein? Was ist mit meinen sexuellen Themen? Welche Ängste habe ich dort oder welche Sorgen habe ich überhaupt? Bin ich genug noch Mensch? Bin ich genug noch Mann? Bin ich genug noch Vater? Bin ich genug als Gegenüber? Und das kann schon sehr an der Identität kratzen. Auch wenn man das nicht immer so selber so spürt. Das kann auch sind oft leise und unbewusste Prozesse, die mit Rückzug und Schonung zu tun haben, die auch verständlich sind.
Wie kann man helfen?
Das ist natürlich ein bisschen die Frage, wie wir therapeutisch auch Ansätze verstehen. Ich denke, das Erste ist erstmal, dass man anerkennt, dass sowas problematisch ist. Also ich glaube, diese schnellen Wegmachversuche, nein, das ist so und jetzt üb mal die Treppe zu gehen, das ist eines. Aber ich glaube erstmal, das wirklich auch dem Platz zu geben, dass es einen Raum gibt für diese ganzen Fragen, dass es einen Raum gibt, die wahrscheinlich auch biografisch schon auch eine Rolle spielen. Also ich bin geboren als jemand in einer Familie, der zum Beispiel Anerkennung bekommen hat durch Leistung. Es gibt ja gerade in unseren Breitengraden, wo wir in der Schweiz oder in anderen deutschsprachigen Gebieten sind, das ist leistungsorientiert. Wir sind stark, wir sind fähig. Der Wert eines Menschen wird unausgesprochen manchmal über diese Kriterien definiert. Ja, also wenn ein kleines Kind hört, du darfst nicht zu schnell weinen, sondern du bist doch ein großer Junge und du kannst schon das und das, dann lernt ein Mensch, dass Verletzlichkeit etwas ist, was eigentlich nicht reingehört. Und ich glaube, wenn wir dem erstmal Platz geben, zu sagen, erzähl mal, wie sich das anfühlt, ich glaube, das ist manchmal wichtiger, als sofort in die Übung zu gehen und das wegzumachen. Ich glaube, das ist mehr eine therapeutische Haltung, eine Grundhaltung. Und das ist etwas, wie ich arbeiten würde, dass wir, und so versuchen wir das auch hier in der Klinik, dass wir wirklich mehr einen Raum geben, diese Fragezeichen, die Ambivalenzen, die Unsicherheiten erstmal
zuzulassen
und dem Luft zu geben.
Und dann der nächste Schritt wäre?
Vielleicht muss man auch einen Raum geben für Trauer, dass sich was verändert hat, dass mein Selbstbild sich verändert hat und dass wir wie ein Trauerprozess, das klingt jetzt zu sehr nach Sterben, ich meine Trauer, sich zu einer neuen Identität auch zu entwickeln. Trauer ist auch ein Entwicklungsprozess. Und das, glaube ich, wäre für mich eine Möglichkeit, da weiterzumachen und das dann begleiten, zum Beispiel mit positiven Erfahrungen. Schau mal, du kannst das und du kannst das auch und du bist in der Lage, viel mehr zu machen. Aber ich glaube, ohne diese emotionale Räume zu offerieren.
Kann man eigentlich nicht therapieren.
Okay? Ist etwas zu kurz gefasst, ja. Mein Gefühl. Wobei das nicht, das gibt andere, die das anders sehen würden. Ja.
Ein neues Herz von einem Spender zu erhalten, heißt sich von seinem alten Begleiter, der einem jetzt im Fall von Christian 37 Jahre begleitet hat, Abschied nehmen. Ja. Um das Neue zu akzeptieren. Wie schwierig ist das jetzt, aufgrund auch Ihrer Erfahrung, diesen Schritt zu machen? Es starb jemand, damit man leben kann.
Das ist eine, allein wie Sie das formulieren, das ist, bedeutet eine Hochleistung. Und es hängt auch da wieder davon ab, wie ich biografisch gebaut bin, in Anführungsstrichen. Mhm. Also wie vollkommen muss ich sein und wie perfekt muss ich sein und wie viel darf ich abweichen von solchen Normen. Ich glaube, dass es auf allen Ebenen enorm anspruchsvoll ist. Den Abschied, über die Trauer haben wir schon gesprochen, aber genauso auch das soziale Thema, da ist jemand für mich gestorben, in Anführungsstrichen. Ist es etwas, was mich bedroht, ist es etwas, worüber ich dankbar bin, etwas, was mir Angst macht, etwas, was mir das Ungewisse, wer ist dieser Mensch, der plötzlich da in mir drin mit einem Organ weiterlebt? Also man kann sich gut vorstellen, was für Fantasien da auch, das können wunderbare Fantasien sein, aber es können auch sehr, sehr bedrohliche Fantasien sein. Und ich glaube, das Fremde in sich zu tragen, ist was sehr Herausforderndes. Also was bedeutet es, dass ich etwas in mir trage, was wirklich lebt, was fremd ist?
Aber das nicht von mir stammt.
Und was nicht von mir stammt. Mhm. Und dafür braucht es auch Zeit, glaube ich, Bilder zu entwickeln, innere Bilder zu entwickeln, die dem irgendwie friedlich, integrativ eine Chance geben. Ja? Vielleicht auch zu schauen, wo passiert das im Leben denn sonst auch? Wie viel Fremdes brauche ich manchmal, um mich zu entwickeln? Und wie kann ich eine integrierte Perspektive da drauf zu kriegen, ohne dass es mich so ängstigt, dass ich das Gefühl habe, ich möchte es loswerden zum Beispiel. Und ich glaube, es ist auch ein Prozess. Und ich glaube, es darf auch schwer sein. Und ich glaube, auch da wiederum ist es, glaube ich, wichtig, dass man dem, wenn es Bedarf gibt, Platz gibt. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, aber manchmal hilft es auch, sich nicht darüber zu kümmern und das eher zu verleugnen und zu verdrängen, ist auch in Ordnung. Also ich glaube, wir müssen diesen ganzen psychischen Bewältigungsprozessen, wir sagen manchmal, wir müssen die Abwehr umarmen. Wir müssen auch das anerkennen, was ein Mensch schafft. Wie gehe ich damit um? Es gibt nicht immer das Patentrezept.
Ja, und nicht jeder Mensch reagiert gleich, richtig, oder? Richtig. Also plötzlich kriegt dann diese mechanische Pumpe auch eine emotionale Bedeutung. Ja. Das Fremde muss zum Eigenen werden. Ja. Haben Sie da jetzt Ideen therapeutischer Art, wie man das, wenn es vielleicht Probleme gibt, bewältigen kann?
Also auch da, ich würde gerne nochmal so dieses, den Geschmack dieses Gefühls wirklich erstmal verstehen wollen. Also wie fühlt sich das an? Das Gute ist in unserem Leben, wir werden immer wieder mit Fremdheit konfrontiert. Und ich will es, also Klammer auf, will es schon, aber ich mache es nicht, Klammer zu. Wenn wir unsere aktuellen politischen Debatten anschauen, wie bedrohlich Fremdheit ist und wie Gesellschaften alles dafür tun, das Fremde irgendwie rauszuhalten aus dem Inneren, dann ist es nicht etwas komplett Neues. Wir haben schon über die gesellschaftliche Tabuisierungen gesprochen, auch die Geburt eines Kindes. Wir sind auch nicht so vorbereitet darauf. Und ich rede jetzt nicht über den eigentlichen, also das ist auch schwer genug, den eigentlichen Akt der Geburt
den Vorgang,
und so weiter.
Ja. Mhm.
Aber was bedeutet es, dass sich zwei Menschen verbinden und biologisch ein Organismus entsteht, der auch irgendwie was Fremdes und was Eigenes hat? Und auch dort sind wir damit irgendwie konfrontiert. Also es gibt in unserem Leben, das möchte ich einfach sagen, wir sind immer wieder mit Fremdheit konfrontiert. Und ich glaube, wenn wir da einen Kanal finden zu dieser Art von Umgang mit Fremdheit, dann kann es helfen, dass wir sind im menschlichen Leben nie einzelne, sozusagen, wir sind nicht Amöben, die für sich selber funktionieren, sondern wir brauchen immer den Kontakt nach außen. Und das ist natürlich nur eine Brücke. Und vielleicht hilft sie und vielleicht hilft sie nicht. Und ich, auch da, glaube ich, anzuerkennen, das kann auch was bedeuten, was mit Trauer zu tun hat, was mit Abschied von Selbstgewissheiten zu tun hat. Und ich glaube, wie Sie sagen, jeder ist da so ein bisschen eigentlich individuell und wir müssen diesen diesen eigenen Umgang unterstützen und uns darauf einlassen.
Wie ist die Erfahrung, wie wichtig ist diese, sagen wir mal, psychologische Vorarbeit der Akzeptanz auch für einen Heilungsprozess?
Eigentlich ist es vorgesehen, dass man wirklich über diese Fragen vorher schon spricht. Mhm. Und dass man diese Themen, also wie man so auf Neudeutsch sagt, proaktiv anbietet. Aber mit bester Vorbereitung, wir wissen auch nicht, was passiert, wenn der Tag X gekommen ist und was passiert, wenn dann dieses Organ plötzlich in mir drin ist und ich aufwache. Und das ist ja oft auch nicht ganz unkompliziert. Man muss dann starke Medikamente nehmen, man spürt dann auch Nebenwirkungen manchmal über diese ganzen Funktionen der Abstoßung, muss man ja irgendwie sich auch pharmakologisch unterstützen. Also man spürt da etwas und deswegen, ich glaube, die Vorbereitung ist wichtig, aber sie ist keine Garantie. Das ist, was im weiteren Verlauf notwendig ist. Wenn man sich vorstellt, wenn wir als Kinder Sorgen haben, dann nehmen wir mal eine mütterliche Figur, eine väterliche Figur. Die wird auch sagen, ja, du kannst zu mir kommen und ich bin mit dir da. Und egal, was passiert, wir schauen schon, wir kriegen das hin. Und ich glaube, das ist gute Therapie, dass wir nicht so fordernd sind, jetzt muss das gut klappen, sondern egal was passiert, wir sind da und wir machen das zusammen. So wie eine gute Mutter, wenn man das so möchte, die da für ein Kind das nicht erwartet, jetzt ist fertig. Ab Samstag musst du damit zurechtkommen.
Wir haben jetzt eigentlich primär jetzt aus der Sicht des Patienten, ja. Christian, gesprochen. Ja. Dann gibt es ja noch diese Sicht der Angehörigen, also ja. Jetzt von Carmen, der Frau von Christian, die damit konfrontiert ist, etwas zuzulassen, wo sie eigentlich nicht mehr Einfluss nehmen kann, die den ganzen Prozess zu delegieren an den Operateur, an die Pflege und so weiter. Wie kann man jetzt aufgrund Ihrer Erfahrung damit umgehen, dass man Verantwortung total abgeben muss?
Das ist auch Aufgabe der Angehörigen, aber es ist auch Aufgabe trotzdem desjenigen, der betroffen ist. Also dieses Abgabe von Verantwortung. Ich glaube, dass wir dieses Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, das wiederum hängt auch davon ab, wie ich aufgewachsen bin. Also wenn das nie passiert ist, dass ich Kontrolle abgeben musste, sondern ich hatte immer alles im Griff, ist es schwerer, als wenn ich schon mal erlebt habe, dass gewisse Dinge nicht zu beeinflussen sind. Also in mancherlei Hinsicht, das ist jetzt ein bisschen ein Exkurs, wenn man so möchte, haben wir mit Menschen, die vielleicht mit sehr schlechten Startbedingungen ins Leben gegangen sind, sagen wir, die schon auch Flucht hinter sich hatten oder die ganz andere soziale Probleme hatten als die wir sozusagen jetzt in unserer normalen, sicheren mitteleuropäischen Perspektive haben, die haben manchmal leichter mit dieser Abgabe von Kontrolle, / Verantwortung umzugehen.
Weil sie durch ihre Erfahrung dauernd mit neuen Situationen richtig, konfrontiert richtig, wurden, richtig. Die eine Reaktion ihrerseits haben, verlangt haben.
Genau, und ohne dass ich jetzt Carmens Biografie genau kenne, aber was ich sagen würde, ist, dass es, glaube ich, das Besondere ist, dass auch wenn man die beiden, Christian und Carmen, sieht, dass man das Gefühl hat, sie haben das als Team irgendwie gemacht. Mhm. Und mit allen Vor- und Nachteilen, ja. Also ich leide mit dir, ich bin mit dir und ich bin aber auch nicht frei von dir unter Umständen. Das ist manchmal gut und manchmal schlecht. Man müsste die beiden fragen, ist das ein Vorteil? Ja, es ist ein Vorteil, aber es kann manchmal auch sehr belastend sein. Und also da würde ich jetzt der Sache zu nahe treten, weil das ist eine hochinteressante Geschichte. Aber ich glaube, dieses gemeinsam Durchstehen ist etwas, was wahrscheinlich aus der Perspektive von beiden auch eine Ebene reinbringt in eine Beziehung, die was sehr, sehr, ich will sagen, ja, ob es leicht ist oder schwer ist, will ich gar nicht sagen. Es ist sicherlich nicht nur einfach, aber es ist was Besonderes, so kann man es sicher sagen. Also man hat eine gemeinsame Geschichte. Mhm.
Ja. Sie haben jetzt angesprochen, dass man die Betroffenen befragen sollte und Carmen sitzt neben uns und hat dieses Gespräch auch mit Interesse verfolgt. Carmen, wie war das jetzt für dich, dieser Kontrollverlust? Christian war sediert, du musstest warten, man wusste nicht, wie er erwacht und ob mit Schäden. Wenn du dich jetzt da zurückerinnerst, was ist in dir vorgegangen?
Also für uns war eigentlich klar, dass in dem Moment, wo dann der Anruf kommt, wir die Kontrolle an die Ärzte übergeben und wir wussten auch, dass er in wirklich allerbesten Händen dort ist, wo er ist. Und auch dieses Gefühl haben wir auch immer wieder bestätigt bekommen, also sei es auf der Intensivstation, dass mir auch auf Laienmedizin erst dann erklärt wurde, was gerade der Zustand ist von Christian. Andererseits war es natürlich schon auch schwierig, weil ich wusste, Christian kann in dem Moment, also gerade als er zum Beispiel im Delir war, kann keine Entscheidungen für sich selber treffen. Ich habe mir zugesprochen, dass ich ihn relativ gut kenne, um dann eben auch so eine Mimik, wenn er dann aus diesem Delir dann leicht erwacht ist, zu interpretieren, was könnte es sein, um was geht's, kann ich ihm in irgendeiner Form helfen? Also da war dann schon diese Verantwortung da und auch diese Verantwortung, diese Kontrolle da komplett aufzugeben, das habe ich sicherlich nicht. Also wir haben ja zum Glück auch einen großen Freundeskreis, wo ich dann immer wieder nachfragen konnte oder auch bei anderen Betroffenen. Ist diese Zeit, die er jetzt im Delir ist und nicht aufwacht, wo dieser Schlaganfall vermutet wurde, dieser schwere, ist es noch ein normaler Zeitraum, den man abwarten kann? Oder ist da vielleicht schon Gefahr im Verzug? Also ich war da sehr dankbar, dass ich da sehr viel Unterstützung hatte und auch wirklich Ressourcen dann auch für mich auch aktivieren konnte, die mir dann da geholfen haben, diese Situation zu interpretieren. Und das hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, wieder eine Kontrolle über mich und über diese Situation zu bringen. Und ich war ja in der Situation auch noch Mama, wo ich ja dann dieses Gefühl hatte oder auch den Kindern erzählt habe, der Papa ist jetzt gerade im Spital, ich bin bei ihm und ich passe in gewisser Weise auf ihn auf. Also diese Übernahme dieser Verantwortung der elterlichen Rolle in der Zeit, die habe ich schon stark gespürt. Und ich war auch Kontaktperson nach außen. Auch da habe ich mich sozusagen als sein Vormund oder die Kommunikationsperson gefühlt, die dann eben diese Verantwortung dann schon auch trägt und dann in gewisser, also ich musste zum Glück keine schwere Entscheidung treffen und ich wurde auch immer sehr gut beraten. Aber dieses Gefühl, verantwortlich zu sein in dieser Situation, das habe ich stark gespürt.
Wie hat sich die Beziehung verändert? Oder gar nicht?
Ja, ich würde sagen, die Beziehung hat sich eigentlich schon ganz, ganz früh verändert, als ich das erste Mal Christian reanimiert hatte und da eigentlich klar war, ich muss perfekt funktionieren in so einer Reanimation, damit ich das Liebste in meinem Leben gut am Leben halten kann. Und da ist natürlich diese Bedeutung von, man hat das Leben von dem anderen wortwörtlicher in den Händen bei so einer Reanimation, das war klar. Mit dieser Herzinsuffizienz und in diesen schwierigen Phasen, die wir ja hatten, bis hin zur Organtransplantation, da war es natürlich schon so, dass ich ihn ständig nicht aus den Augen gelassen habe. Weil diese Rhythmusstörungen, die sind ja wirklich gemein, die kommen ja aus dem Nichts, ohne Vorankündigung. Und da habe ich mich selber dabei ertappt, wie ich dann die ganze Zeit jedes Mal einen Muskelzucken im Mundwinkel beobachtet habe und gedacht, oh Gott, geht's schon wieder los oder war das jetzt vielleicht zu viel? Und da muss man dann auch selber mit sich im Alltag sagen, man hat es nicht unter Kontrolle, man muss sich da in gewisser Weise auch dann beruhigen und sagen, wenn es dann losgeht, dass man sich dann Mühe gibt, sich so zu konzentrieren, dass, wenn es wirklich eine schlimme Situation ist, ich habe ja schon mal erzählt in einer anderen Folge, dass wenn diese Herzrhythmusstörungen dann gekommen sind bei ihm, dann ging es ja darum, dass er sich ja so sehr beruhigen musste, wie es nur geht. Das heißt, wir haben dann gemeinsam Atemübungen gemacht und wenn man selber innerlich eine Panikattacke bekommt und dann ruhig zu sein und Atemübungen zu machen, das ist schwierig. Das heißt, so in der Vorbereitungsphase vor dem Organ war ich die ganze Zeit mit Argusaugen um ihn herum, aber es musste auch im Familienalltag möglich sein. Jetzt mit dem neuen Organ merke ich, wie es mir schwerfällt, diese Kontrolle oder diese Umsicht auch loszulassen. Also ich vertraue Christians neuem Herz deutlich weniger, wie Christian ihm selber vertraut. Das ist recht überraschend. Ich frage ihn, glaube ich, deutlich häufiger, wie es sich für ihn anfühlt mit dem Herzen, wie sich sein Körper anfühlt mit dem Herzen. Und überraschenderweise haben wir auch mal über sein Defi gesprochen. Also er hatte ja einen implantierten Defi, der ihm mehrere Male das Leben gerettet hat. Ich habe gesagt, ich bin diesem Defi so unendlich dankbar, weil er mir wortwörtlich mehrfach Unterstützung geboten hat und ja, den Hintern gerettet hat, weil er ihn zurück ins Leben gebracht hat. Und ich habe gesagt, ich trauer dem fast hinterher. Also warum hast du diesen Defi nicht behalten? Also für mich war das so ein Lebensretter. Ich wusste, du hast den und er rettet dir das Leben. Und Christian hat gesagt, ich bin so dankbar, dass ich diesen Defi los bin.
Mhm. Wie kriegst du dann jetzt die Kurve des Vertrauens wieder? Oder ich meine, das ist ja eine wichtige Voraussetzung, auch um eine normale Beziehung wieder zu haben, die nicht dauernd von Angst geprägt ist.
Ich glaube, Zeit und Alltag ist das, was uns gut tut. Also ich glaube, das braucht wirklich Zeit, dass auch ich mich mit Christian und der Situation, dass Christian dieses neue Herz hat, dass er jetzt nicht mehr von den Rhythmusstörungen und der Herzinsuffizienz bedroht ist, sondern er ist jetzt einfach eine neue Version von sich selber mit diesem neuen Herzen, mit neuen Aufgaben. Und das braucht Zeit, dass ich sehe, hey, das geht richtig gut und dass ich das beobachten darf.
Herr Ronell, ich komme gerne noch einmal zu Ihnen zurück. Was raten Sie als Psychiater, wieder Vertrauen in den Alltag zu finden, nachdem eigentlich die Voraussetzungen nie so gut waren, wie sie jetzt sind und trotzdem die Zweifel noch da sind?
Also wenn ich zuhöre, was Carmen sagt, dann würde ich Sie am liebsten fragen, was ich jetzt machen sollte, weil sie so viel weiß über alles, was so passiert. Aber ich habe zugehört, er hat mich sehr berührt und ich denke, jede Beziehung ist speziell und die Beziehung, die beiden hatten, ist wahrscheinlich eine Beziehungsform, die auf dieser Welt nicht oft vorkommt. Ich will das wahrscheinlich falsch zitieren, aber das Liebste, was ich habe, in meinen Händen zu halten und am Leben zu erhalten, ist eine Beziehungsform, wo man erstmal überlegen muss, wie nennt man das?
Mhm. Ja. Liebe.
Ja. Ja, aber es ist so existenziell. Mhm. Wo man schon auch fragen würde, wie ist, also was sind denn sonst für Bedürfnisse am Start, jetzt mal ganz profan gesprochen. Also wie viel darf ich mich als Carmen fallen lassen? Darf ich mal auch mal nicht funktionieren? Also was bedeutet das auch für die innere Alertheit oder Anspannung, die man permanent irgendwie tragen muss? Also das ist etwas, wo ich sehr, sehr neugierig werde, auch zu hören. Also keine Sorge, Carmen, wir machen das unter uns, aber ich wäre neugierig zu hören, wie fühlt sich denn das eigentlich wirklich dann auch an und was bedeutet das und wo ist jetzt mein, das ist auch so ein Satz, der mir jetzt auch nochmal nachschmeckt, also wo ist mein Freund, der Defi, geblieben eigentlich und wieso bleibe ich ohne diesen Defi jetzt?
Also wieso vertraue ich nicht dem Organ, sondern
richtig,
der
ja.
Mechanik?
Ja, ja, auch ja. Das ist natürlich. Aber diese Rolle als erweiterte Lebensrettungsabteilung beeinflusst auch eine Beziehung. Ich will es gar nicht werten. Das kann was Wunderbares sein, aber es kann auch was sein, was man, also darf ich als Carmen mal keinen Bock haben, irgendwie dauernd zu achten, was passiert mit seinen Mundwinkeln oder so und lass mal die Mundwinkel sein. Und wir haben noch gar nicht gefragt, wie geht's Christian in seiner Rolle als Partner, als auch Vater, was ist mit den Kindern? Das sind Sachen, die man sich gar nicht, das ist ja ein ganzes Kapitel noch, wo wir noch, wo so viel Spezielles da drin ist, was sehr beeindruckend ist einerseits, aber was auch nicht trivial ist, weil das der Alltag, also ich glaube, ohne dass ich etwas weiß über Carmens Vorgeschichte, aber sie ist nicht geboren, als Lebensretterin permanent zu funktionieren. Und was heißt das für mich? Und was heißt das für die Beziehung und für die Kinder?
Man sagt so im Volksmund, Zeit heilt Wunden.
Ja.
Macht Zeit auch möglich, eine neue Normalität zu leben, aufgrund Ihrer Erfahrung
jetzt? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ja etwas, was mich immer sehr beruhigt, dass wir Menschen diese Fähigkeit haben, uns anzupassen an Dinge, die wir nicht geglaubt haben, dass wir uns anpassen können. Also ich glaube, wir wachsen manchmal über uns hinaus mit solchen Herausforderungen. Und wenn man auch zurückschaut, es gibt Menschen, die unglaublich schreckliche Dinge erlebt haben und die ein ganz normales Leben führen können. Also diese Fähigkeit, die wir Menschen haben, das beruhigt mich immer wieder oder uns immer wieder. Wir haben diese Fähigkeit, um das jetzt mal zu benennen, mit schwersten Traumatisierungen umzugehen und die auch hinter uns zu lassen und vielleicht sogar zu etwas werden zu lassen, was auch was Kostbares ist, wodurch wir auch wachsen konnten. Aber es braucht auch diesen Teil, wo wir auch ärgerlich sein dürfen oder vielleicht auch trauern müssen, dass die Leichtigkeit uns sozusagen verschwunden gemacht worden ist. Ich weiß nicht, das kann man so nicht sagen, aber Sie wissen, wie ich es meine. Wo ist die denn hin? Und auch das, da, ich bin ein großer Fan von so einem, die Zeit heilt die Wunden. Ja, das stimmt. Aber nicht nur die Zeit, auch die Beziehungen heilen die Wunden. Ich glaube auch, dass wir das nicht alleine machen müssen. Das hilft schon auch.
Wir machen ja ein total spontanes Gespräch und Christian hat zugehört und kommt jetzt zu mir in die Nähe. Und ich möchte diesen Teil jetzt abschließen, jetzt mit dir, Christian. Was hat sich für dich jetzt schon verändert? Gibt es eine Normalität und gibt es für dich auch ein Vertrauen in dieses fremde Organ, das jetzt dein eigenes wurde?
Ich kann das eigentlich nur bejahen. Ab dem Moment des Aufwachens war das für mich so, hey, das ist nichts Fremdes, das ist etwas, das gehört jetzt zu mir. Ich bin dem Spender wirklich unendlich dankbar dafür, dass ich die zweite Chance bekommen habe. Und für mich war das dann von Anfang an, hey, ich habe was Neues, für mich beginnt ein neues Kapitel. Ich muss auf dieses Organ natürlich entsprechend schauen, Rücksicht halten und das, dieses Geschenk auch schätzen und achten. Und für mich war das einfach vom Anfang an, erster Tag, das gehört zu mir, dieses Organ. Für mich beginnt jetzt was komplett Neues. Natürlich ist man in gewisser Hinsicht medikamentös und so weiter noch zurückhaltend und eingeschränkt, aber für mich ist das komplett was Neues. Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Meine Frau muss nicht immer auf mich aufpassen. Ich kann sie endlich entlasten. Ich kann endlich ein bisschen mit dazu beitragen zum Alltag, dass der Alltag besser funktionieren kann. Ich kann mit meinen Kindern laufen. Also das beste Beispiel ist, mich hat das emotional so berührt, als ich diesen Winter vor der Transplantation noch, meine große Tochter beginnt mit dem Skifahren und ich bin ja Österreicher und bin eigentlich auch auf den Skiern aufgewachsen und dementsprechend ist es mir persönlich wahnsinnig wichtig, das weiterzugeben. Und für mich hat das so belastet oder es hat so wehgetan, als ich gesehen habe, jemand, eine Skilehrerin, musste meiner Tochter, das ist jetzt nicht schlecht, aber trotzdem für mich selber war das schlimm, musste meiner Tochter Skifahren beibringen, wo der Papa daneben steht und eigentlich auf den Skiern auf die Welt gekommen ist. Und das möchte ich, das war mir so wichtig, einfach auch diese Zeit zu teilen, diese Erfahrung zu teilen mit meiner Tochter. Und das geht jetzt. Also Muskulatur noch nicht ganz, aber nächstes Jahr rechne ich stark damit, dass das wieder losgeht. Oder das Velofahren beginnen. Das sind Sachen, die ich unbedingt möchte und das kann ich jetzt. Das geht jetzt. Und für mich ist das so, ja, einfach neu auf die Welt zu kommen. Es ist wirklich so, ich habe da keine Bedenken mehr, weil die Carmen gesagt hat, mit dem Defi, weil das Thema vorher aufgekommen ist. Der Defi, natürlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kennt man das Ganze, weiß was mit dem Komplikationsrisiko und. Dementsprechend ist man natürlich auch mal froh, dass man dieses Teil los ist, unabhängig davon vom Mechanischen her. Aber es ist natürlich auch so, wenn man mal Schocks bekommen hat von dem Gerät, dann ist man auch in gewisser Hinsicht traumatisiert und möchte das nicht nochmal erleben. Und auch den Angehörigen nicht mehr antun. Als Patient hast du ja immer das Problem und hast das Gefühl, es tut mir so leid, dass ich euch das alles antue. Das ist auch ein Schuldgefühl, das sich ständig begleitet als Patient. Und auch wenn du in der Reha-Phase so diese Zeit, ich weiß genau, meine Frau ist zu Hause mit den Kindern, hat viel Arbeit, viel zu tun, Kinder, Arbeit und so weiter, alles unter einen Hut zu bekommen. Du sitzt in der Reha und kannst nicht helfen. Dieses Schuldgefühl, das kann ich aber jetzt. Jetzt bin ich zu Hause, jetzt bin ich wieder, versuche wieder in den Alltag reinzukommen. Und das geht jetzt alles wieder.
Und du hast Vertrauen in dich und in eure Zukunft.
Absolut, absolut, mehr denn je. Das ist wirklich...
Ich glaube, schöner könnte man dieses Gespräch, das wir jetzt plötzlich zu viert führen durften, gar nicht beenden. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Ronell, und vielen hauptsächlich Dank auch euch beiden. Und die letzte Folge unserer Herzensgeschichte ist dann ein Rückblick zusammen mit Swiss Transplant auf die ganzen Geschehnisse und darauf freue ich mich. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren, und Ihnen wünsche ich alles Gute.